Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu American Vampire von Scott Snyder und Raphael Albuquerque. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal nicht auf einen ganz speziellen Band konzentriert, sondern mehr auf dieses Genre, auf diese Kategorie American Vampire von Scott Snyder. Und diesmal bin ich nicht alleine, kommt auch ab und zu mal bei Comic Review vor. Diesmal ist Helge mit im Boot. Hallo Helge.
Hallihallo, genau. Und zwar hat sich da ein schöner Zufall, wie auch immer, also einer unserer Hörer hat mir die Bücher vermacht. Der Kevin F. Punkt nenne ich ihn jetzt mal. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle und die hatten mich halt schon immer interessiert, die Bücher. Wir hatten ja schon mal in Hunting Down Comics Podcast auch darüber gesprochen, dass es einfach auch schon so eine coole Konstellation ist. Scott Snyder, der halt vor allem durch seinen grandiosen Batman Run natürlich bekannt wurde, zusammen mit Stephen King als Autorenteam, was natürlich ein wahnsinnige, also wie soll ich sagen, das stapelt schon mal die Erwartungen sehr, sehr hoch. Genau, und das war natürlich ein Comic, wodurch halt auch Scott Snyder dann erst bekannt wurde, so
die,
richtig.
Bei mir lief es ja genauso. Wir haben es sicher schon 5-mal erzählt. Also bei mir war es ja wirklich auch so. Also ich mag Stephen King, auch wenn er sehr trivial ist und sehr ausschweifend ist, aber er hat irgendwie eine Art und Weise zu erzählen, die mich fasziniert. Und als ich so ein bisschen.
Ich weiß immer gar nicht, ne? Wenn man immer sagt, der ist trivial. Also ich finde, wie er die Charaktere zeichnet und wie halt er Personen charakterisiert, finde ich auch wirklich, das hat eine absolute Tiefe, finde ich. Und also was er da in einzelne Charaktere einbringt, vieles von dem, was man selber nachvollziehen kann. Und also da gibt es andere Autoren. Also ich sag mal so, das ist auf keinen Fall Groschenheft oder so, sondern ich finde, das hat schon oft ein sehr hohes Niveau. Vielleicht wie die Geschichte nachher dann konstruiert ist, ist manchmal vielleicht ein bisschen trivial, kann sein, aber ich finde die Figuren immer interessant.
Also das war ja gar nicht abwertend gemeint. Ich meine das schon. Mhm. Also diese Geschichten, die er erzählt, sind halt packend, faszinierend. Trivial war mehr so, dass er oft sich halt so in Kleinigkeiten verliert, wenn er die beschreibt, beziehungsweise dann diese eigentliche Kernhandlung sehr komprimiert auch dargestellt werden könnte, seine Bücher aber trotzdem irgendwie gefühlt immer 1000 plus Seiten haben und aber trotzdem auch nicht das gleiche Strickmuster, ähnlich wie bei Brian K. Vaughan. Also er hat es irgendwie drauf, Geschichten sehr vielfältig und trotzdem auf eine gewisse, für den Leser sympathische Art in einer bestimmten Schiene zu erzählen. Und nochmal zurückzukommen, also wie gesagt, Scott Snyder, das hat er auch in irgendeinem Interview erzählt, hatte dann, um auch diese Serie an sich im Vorfeld zu pushen und zu sagen, mit Stephen King zusammengearbeitet, denn die hatten irgendwie im Rahmen eines Kurzgeschichtenwettbewerbs oder sowas oder in einer Anthologie hatte Scott Snyder auch schon mal eine Kurzgeschichte abgeliefert, die dann Stephen King in irgendeinem Best American Horror Stories oder irgend sowas mit veröffentlicht hatte. Also da hatten sie sich schon mal miteinander unterhalten und er hatte dann Stephen King die grundsätzliche Idee vorgestellt. Hier, ich habe die Idee, auf die Helge gleich nochmal eingehen wird, also was diese Prämisse quasi von American Vampire ist und hat ihn gefragt, möchtest du nicht hier was beisteuern? Und er war dann wohl Feuer und Flamme und dann war das so eine relativ inspirierte Hin- und Her-Geschichte, wobei ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, wie das war bei Band 1, also ob er dann wirklich ein ganzes Heft alleine gemacht hat oder ob das immer so eine Zusammenarbeit zwischen den Einzelnen war. Aber ich glaube, Band 1 war schon irgendwie zum Großteil mit Stephen King geprägt.
Ja, es ist
geprägt.
Halt, es werden ja immer so verschiedene Zeitabschnitte erzählt und den einen Zeitabschnitt hat halt Stephen King übernommen, also die sind sich sozusagen nicht so wirklich in die Quere gekommen, kann man sagen. Und den anderen hat Scott Snyder übernommen. Insofern ist es, ja, wie soll ich sagen, die haben sich nicht wirklich immer abgewechselt, sondern, die haben sich also immer abgewechselt und nicht zusammen an den einzelnen Geschichten geschrieben.
Genau.
Also er hatte so einen eigenen Storystrang sozusagen.
Worum es denn eigentlich bei American Vampire geht, denn ich habe gerade mal geschaut, ich muss zugeben, ich habe bis Volume 5 die Sachen zu Hause stehen. Mittlerweile ist Volume 8 bereits in Vorbereitung, ist wohl Ende des Jahres auch rausgekommen, also Ende 2015. Für die, das erst 2016 hören. Wobei ich zugeben muss, ich habe, glaube ich, nur Band 1 bis 3 wirklich gelesen. Und dann bin ich ein bisschen abgestorben, was aber nicht heißt, dass die Serie schlecht ist. Aber man
gibt
hat
ja genug
so ein bisschen,
anderes immer, was
genau,
man lesen
Genau, das ist das Problem
will,
wahrscheinlich. Man muss es irgendwie unter den Hut bringen.
Gibt zu viele gute Sachen. Das ist was für ein Luxusproblem, oder?
Das ist
ja
wirklich wahr.
Also genau, ich will auch nicht zu viel erzählen. Also wie ich schon meinte, es gibt verschiedene Zeitabschnitte und man kann sagen, dass diese ganze Serie American Vampire halt auch laufend Schauplätze und und Zeiten ändert, wobei einige der Vampire halt immer im Vordergrund stehen und auch immer wieder auftauchen. Das ist ja sehr halt das Schöne an Vampiren, dass alle um sie herum werden halt irgendwie älter. Die Welt ändert sich, aber sie bleiben gleich jung. Das ist ja so ein altes Thema. Also die erste, es beginnt alles im Juli 1925 in Kalifornien, in Los Angeles. Und wir begleiten dort zwei so eine junge Schauspielerinnen oder welche, die ja Schauspielerinnen eher werden wollen, die haben halt bisher keine tolle Rolle bekommen und träumen eher so ein bisschen davon, so eine Karriere, wie man sie halt auch, die eigentlich immer noch, sowas gibt es wahrscheinlich immer noch tausendfach, irgendwelche Mädels, die nach L.A. gehen oder nach Hollywood, um da irgendwie entdeckt zu werden und so. Und die sind halt in so einer, ja, in so einem griechischen Epos oder so spielen die mit und sind aber eigentlich nur so eine Nebendarstellerin. Da spielen aber auch so ein paar richtige so Stars mit und ja, man merkt so, die sind total befreundet und schwärmen von den Männern und so und von den, vor allem von dem Hauptdarsteller. Es gibt aber auch da am Set so einen Typen, der da so rumlungert, den die irgendwie ätzend finden, dem die irgendwie verpetzen wollen, weil der da eigentlich nicht hingehört, weil der nicht zum Team gehört. Aber der auf irgendeine Art finden sie den vielleicht sogar auch schon so ansprechend. Ja, und man merkt aber auch, dass die Mädels halt noch so andere Sachen nebenbei machen müssen, um dann genug Geld zu verdienen und so. Egal, jedenfalls gibt es so eine Szene, in der sie sich dann am Set, die eine der beiden, dann den einen Schauspieler mal ein bisschen näher kennenlernt und dann eigentlich so eine Szene mit ihm einfach nur probt und er bekundet so ein bisschen so, also sie merkt einfach, der findet mich anscheinend irgendwie ein bisschen cool und sie wird so zu so einer Party eingeladen, zu so einer VIP-Party und sie denkt natürlich sofort, okay, das könnte mein Durchbruch sein, macht sich schön schick, zusammen mit ihrer Freundin auch, wird allerdings, als sie dann losgehen wollen, gehen sie aus ihrer kleinen, aus ihren kleinen Wohnungen da raus und da sitzt halt immer noch dieser Typ, der die ganze Zeit da am Set rumhängt und sagt, ey, geh mal lieber nicht hin, so, das wird dir nicht so gut tun und so. Ist nur so eine Empfehlung. Aber die finden ja irgendwie scheiße und ja, nett, dass du das gesagt hast, aber tschüss und so. Und sind so ein bisschen auch beleidigt oder was auch immer. So, und die kommen dann bei dieser Party an und das ist so eine typische, wie so ein Ball beinahe, also alle mit Fliege oder Frack oder was auch immer, Ballkleidern. Und wie gesagt, die denken so ein bisschen, jetzt geht's los hier, jetzt kriegen wir vielleicht unseren Durchbruch. Und da ist dann auch dieser Schauspieler, der wie heißt es noch, Pearl, glaube ich, Miss Pearl, genau, dann so ein bisschen der anderen Gesellschaft so vorstellen will. Und dann wird sie von ihm in so einen extra Raum, in so ein Separé geführt. Und da sind dann auf einmal so eine etwas seltsam dreinblickenden Figuren, die ja dann, wie soll es anders sein, dann anfangen, ihre Zähne zu fletschen und ja, und los geht's halt, ne? Das sind halt das erste Auftreten der Vampire. Und jetzt ist so dann das erste Mal, wo ich dann so gedacht habe, huch, ist ja ein seltsamer Verlauf, weil auf einmal springen wir nach 1880, also ganz andere Zeitepoche, also eher so dieses typische, so ein Western-Flair und so. Und wir begleiten aber wieder, wir sehen auch einige Figuren oder die Herkunft von einigen Figuren, die wir im Teil danach oder in der Zeitepoche danach auch noch entdecken werden. Und genau, wir verfolgen eigentlich vor allem diese Pearl und so und diesen anderen Typen, der sich auch dann später als, wie viel darf man verraten?
Kann ja mal schon sagen, also Skinner Sweet ist halt der männliche Vampirpart und die Prämisse dieses Buches, das hat auch Scott Snyder so gesagt, er wollte halt eine moderne Vampirgeschichte erzählen und moderne genau. Geschichte heißt, dieser Skinner Sweet, der kann auch draußen bei Tageslicht ganz normal rumlaufen. Es ist so diese,
genau, die nennen sich, genau, diese Art von Vampir wird American Vampire halt genannt, weil die sind halt nicht diese alte Riege aus Europa, die noch mit diesen Schwächen leben muss, sondern es ist sozusagen so eine Art, ja, so weiter auf der Entwicklungsskala. Die können dem Sonnenlicht, wie du gerade schon sagtest, trotzen und sind halt auch viel stärker und sind allerdings diesen europäischen, so ein bisschen, wie soll man sagen, so Oldschool-Vampire auch so ein bisschen, die dann noch so einen anderen Kodex vielleicht verfolgen. Es sind denen auch halt ein Dorn im Auge und eigentlich sind es sozusagen zwei verfeindete Vampirgruppen irgendwie.
Wobei die in dem Hinterzimmer, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, noch die Alten sind. Also da ist dann auch so diese Rivalitäten zwischen diesem alten Clan und diesem, man könnte fast sagen, so, ja, die Monarchie gegenüber den Modernisten oder sowas, keine Ahnung, also dieser Konflikt. Und Skinner Sweet, der ist halt aber auch ein gefährlicher Vampir, aber auch ein netter Vampir. Man merkt es ja schon, dass er versucht, die beiden Mädels zu warnen und die dann trotzdem nicht hören. Und das sind auch so, also Pearl und Skinner Sweet sind halt auch die, die durch diese ganzen Bände, glaube ich, immer wieder thematisiert werden, die immer wieder aufgegriffen werden. Und
richtig. Und das ist halt super interessant, weil es natürlich dadurch, dass es so durch verschiedene Jahrhunderte und so geht, oder Jahrzehnte zumindest. Also jetzt, man kann ja ein bisschen vorgreifen. Also wir haben jetzt in diesem Teil hatten wir jetzt schon so die 20er Jahre, also so dieses Aufkommen von Hollywood. Wir haben irgendwie die Westernzeit so. Im nächsten Band geht es dann noch ein bisschen weiter. Im Band 3 sind wir auf einmal im Zweiten Weltkrieg. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Geschichten, die erzählt werden können. Also auch der ganze politische Umbruch und sowas wird dort immer ein bisschen...
Wobei ich sagen muss, also für mich, wie gesagt, ich habe nur bis zum dritten gelesen. Für mich ist der dritte Band eigentlich auch der stärkste, gerade weil es vielleicht auch so ein bisschen, ja, dieses Weltkrieg, also Zweiter Weltkrieg-Konzept irgendwie da reinpasst. Das ist, also für mich eine besondere Stärke dieses Comics ist auch, dass das Artwork von Raphael Albuquerque, den ich wirklich sehr mag, wo ich danach immer geschaut habe, was er noch so macht. Also neben diesem genialen Skript, was Scott Snyder abliefert, ist das halt so der zweite Standpunkt. Also er hat einen Stil, der ist sehr... Ja, auf der einen Seite sehr gruselig, sehr bedrückend, sehr, ja, auf der anderen realitätsnah irgendwie. Also ich finde ihn echt super. Also gerade wenn er dann so frei auch so dieses Artwork, also dieses Cover-Artwork so zeigt und diese einzelnen Details sich anschaut. Also das sieht halt irgendwie schmutzig aus und es sieht nicht ganz alles sauber aus in der Zeit, wo die leben. Und
genau,
das Interessante,
wobei je weiter wir voranschreiten, desto öfter wechselt dann auch der Zeichner. Also da gibt es einen Matthäus Santolucco oder so ähnlich und dann gibt es später einen Sean Murphy, also gerade im dritten Band sind auch weite Teile von dem gezeichnet. Also richtig faszinierend zum Beispiel beim ersten Band war auch, dass die verschiedenen Zeitepochen, dass der Raphael Albuquerque da auch verschiedene Stile verwendet. Also der modernere die modernere Zeit, also 1925, ist halt mit so ganz klaren Outlines, mit ganz klaren Farben. Und die Westernzeit, dort ist alles mit so mit so dreckigen Aquarell. Also
so Wasserfarben halt, so ein bisschen oder mehr so auch genau. diese Bleistiftzeichnung, die man stellenweise so, also das gefühlt noch durchsieht, so ein bisschen von der Art und Weise.
Genau, also nicht richtig Figuren geinkt, sondern eher so, genau so skizzenhafter und aber schön mit, also das ist sofort einem ins Auge gesprungen, dass sich die Zeit sozusagen auch zeichnerisch unterscheidet. Das geht halt ein bisschen dann in den späteren Bänden weg, dadurch, dass er nicht mehr der einzige Zeichner ist, aber da gibt es dann halt einzelne Episoden oder Rückblicke oder so, die dann von anderen Zeichnern gemacht sind. Also das funktioniert wirklich super. Und was halt, wie du schon meintest, der dritte Band super stark natürlich, aber gleichzeitig ist das, finde ich, auch eine kleine Schwäche vielleicht an der Serie, dass man sich jedes Mal immer in eine neue Geschichte, in eine neue Zeitebene so irgendwie reindenken und reinfinden muss erstmal. Also es gibt einfach zum Beispiel diese Hollywood-Szene, das fand ich auch einfach super faszinierend, wie die Mädels auch miteinander umgegangen sind und so. Und dann ist es ab einem bestimmten Punkt einfach kein Thema mehr, sondern geht es um was ganz anderes, ne?
Ja, man hat halt sehr große Sprünge so ein bisschen handlungstechnisch. Es sind zwar immer diese Charaktere, die einfach in unterschiedlichen Zeiten sich angeschaut werden und die auch ihre Handlungsstränge immer mal wieder überlappen. Es ist ja nicht so, dass Pearl und der Vampir, also Skinner, da irgendwie eine große Beziehung eingehen, sondern die laufen sich mehr oder weniger über den Weg, beziehungsweise helfen sich in irgendeiner Form und das macht die Sache so interessant. Interessanterweise, was noch nicht draußen ist, ist American Vampire Volume 8, da geht es sogar irgendwie zum Mond oder ins Weltalter steht. Ich habe nur mal gerade geguckt, was es so geben wird und da steht er da. Also da spielt 1965 und da geht's wohl Vampire im Weltraum. Pearl und Skinner fliehen quasi dorthin. Also bin ich mal gespannt, wie das einfach gemacht wird, weil es sind halt doch schon sehr skurrile Handlungsstränge in gewisser Weise, wenn du da sagst, okay, sind Vampire plötzlich im Weltraum. Also insofern macht die Sache vielleicht auch interessant, weil jedes einzelne Buch, also man kann sich nicht darauf verlassen, es ist so dieses gleiche Strickmuster, sondern man wird mit jedem Buch eigentlich, mit jedem Handlungsstrang, das ist ja nicht immer, es gibt ja so, also Buch 1 und 2 gehören ja inhaltlich schon eher zusammen als Buch 3. Also es ist immer so ein größerer Bogen, vielleicht über zwei Trade Paperbacks und Ich weiß auch noch, dass die, glaube ich, nach dem 4. oder 5. immer mal auch eine Pause gemacht haben, dass da einfach das pausiert worden ist, weil Raphael Albuquerque sich irgendwo anders stärker involviert hat, beziehungsweise auch Scott Snyder sich stärker involviert hat. Also
ja, er hat ja wahrscheinlich dann halt Batman geschrieben dann zu der Zeit auch.
Genau, und da ist halt einfach eine Pause und dann wird dann auch wieder ein neuer Bedarf oder neuer Hunger auf diese Genre geweckt. Also finde ich spannend und mir gefällt halt die ganze Reihe. Ich glaube, für diejenigen, die, du hast dir gesagt, den ersten Band hast du auf Deutsch, also bei Panini ist es anscheinend auch erschienen, beziehungsweise erscheint, glaube ich, alles bei Panini, aber ich hatte es, glaube ich, damals bei Vertigo noch gekauft, also als es da rausgekommen ist.
Genau, das Deutsche bei Panini, genau, die beiden anderen habe ich auf Englisch auch. Ja, also wirklich total zu empfehlen, halt nur nicht wundern, dass es halt dann manchmal vielleicht, wenn man gerade so ein bisschen eine Zeitepoche lieben gelernt hat, dass die dann auf einmal wieder wechselt. Was, wie gesagt, das ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil. Vielleicht nochmal ganz allgemein so, ich fand es auch wirklich einfach, wirklich super geschrieben. Sind sehr viele Überraschungen oft, die dort auftreten und so. Und oder halt Handlungsstränge, die ja, die erstmal ja völlig, also die völlig unerwartet dann mit anderen vielleicht dann kollidieren. Also auf einmal treten Figuren wieder auf, die man schon lange als tot erahnt hatte oder gedacht hatte, die eigentlich, ja, wo einem eigentlich klar war, das ist vorbei mit dieser Figur, dann ist die auf einmal wieder da. Oder auch diese, was natürlich auch so ein bisschen typisch ist, diese Liebschaft zwischen einer Vampirin und einem Menschen, wo der Mensch dann weiter altert, also die Zeitepoche vergeht, sie bleibt halt die gleiche junge Frau, der Typ ist dann schon alt und dann auch so ein bisschen dieses, ja, mache ich ihn jetzt zum Vampir und ja, er lebt halt mit diesen Nachteilen.
Das war dafür Band 2, immer zusammenbleiben. Mit Pearl irgendwie, ja. Wo sie dann ja diese ihre wahre Liebe quasi verlässt, also zeitlich verlässt irgendwie.
Ja, genau. Und das sind halt super interessante Themen, die dort angeschnitten werden. Ja, also eigentlich eine Serie, die man auch die nächsten Bände weiterverfolgen müsste. Wahrscheinlich geht es mir aber auch so ähnlich wie dir, dass ich da auch jetzt erstmal ein bisschen andere Sachen wieder weiterlesen werde. Aber schon eine Empfehlung, oder?
Auf alle Fälle. Also es trat bei mir dann irgendwann, also spätestens nach dem dritten Band, ich habe ja trotzdem noch Band 4 und 5 zu Hause, so eine gewisse Sättigung ein, wo man erstmal sagt, lässt man erstmal liegen. Aber ich glaube, das ist eines dieser Bücher, wenn man dann wieder anfängt zu lesen, ist man relativ schnell wieder drin. Und das Gute ist, man kriegt es jetzt ja auch das ein oder andere. Andere schon gebraucht, zahlt man nicht ganz so viel Geld, ist ja auch nicht so schlecht. Und ja. Aber trotzdem, ich finde halt interessant, diese abwechslungsreichen, es wird halt nicht so dieses typische Vampir-Klischee behandelt. Natürlich kommt das auch vor, es gibt immer mal so ähnliche Sachen. Also ich glaube, gerade in Band 3 ist es halt so, wo so dieser klassische Vampir auch nochmal so ein bisschen hervorgekitzelt wird, also den man sich so von Graf Dracula oder irgend sowas sich vorstellt, sowas in der Richtung so ein bisschen. Oder dann dieser unterirdische in Japan da. Also gibt bestimmte
Klischees. Ja, darauf sind wir jetzt gar nicht so viel eingegangen. Ne? Also im Endeffekt sieht es so aus, die können sich halt, die sehen halt meistens aus wie normale, also zum Beispiel diese Pearl, das ist eigentlich eine normale, hübsche Frau. Und wenn es dann aber zu so einer Art Kampfhandlung, wenn ihr andere Vampire gegenübertreten, auf einmal wachsen ihr dann die Gliedmaßen, also die vor allem natürlich die Hände, die werden dann so richtig zu so riesenlangen Klauen und auch die Zähne werden gigantisch, also dann wird sie immer mehr zu so einem Biest. Und dann ist natürlich auch die Brutalität auf einem sehr hohen Level natürlich, da werden die Leute zerfetzt, zerstückelt, zerrissen. Viel Blut fließt und so, ich weiß nicht, Krallen durch den Kopf durch und was auch immer. Also es ist schon auf keinen Fall halt der Twilight-Vampir.
Ich wollte sagen, und das ist vielleicht auch die Stärke dieses Buches, dass es zwar mit diesen Klischees arbeitet, aber trotzdem noch eine extrem solide Grundstory unter diesem Ganzen hat. Also wo man sagt, dass da ist halt irgendwas dabei. Also du hast Figuren, die du durch das ganze Buch oder durch die ganzen Bände verfolgen kannst. Du hast interessante Handlungsstränge und trotzdem immer so auch für diesen, ich sage jetzt mal, einfachen Vampirgeschmack, diese Trivialitäten hat trotzdem noch genügend dabei und das alles, mir war gar nicht bewusst, dass das Raphael Albuquerque dann gar nicht mehr so dominant dabei war. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur Band 1 mitgebracht.
Steht aber die so haben natürlich da, auch sich welche rausgesucht, die dann zum Teil sehr ähnlich gezeichnet haben. Also die haben sich natürlich schon sehr an seinem Stil orientiert, aber bei manchen merkt man es schon extrem, dass es doch andere sind. Eine Sache, die ich vielleicht auch noch sagen wollte, dass die Vampire, also was vielleicht auch nicht so klassisch ist, also es sind halt nicht diese typischen, weiß ich nicht, in so einem Schloss und der wartet nur darauf, dass er das nächste Blut irgendwie trinken kann, sondern es sind zum Teil halt auch Leute, die in der Politik oder die also fette Geschäftsmänner sind. Also es gibt auch den Einhandlungsstrang, wo die Vampire sagen, naja, irgendwie Geld ist mir eigentlich fast noch wichtiger als Blut oder so. Und also das sind, ja, es geht halt auch einfach, ist ja auch klar, wenn man sich überlegt, die leben jahrhundertelang vielleicht, was die dann für Riesenimperien aufbauen können. Und also es geht halt auch viel um so eine Machtstrukturen oder so, dass die da irgendwie im Hintergrund vielleicht die Fäden Fäden ziehen, die alten, der alte Vampir-Adel oder so. Das ist schon auch auf so einer Ebene sehr interessant.
Und man muss auch sagen, das sind immer relativ dicke Bücher. Also das sind immer Bücher, so über 200 Seiten. Also das ist auch nicht wenig dafür, dass man da, ich weiß gar nicht, was die kosten so ungefähr, gebundene Ausgabe, glaube ich 25 Euro oder so. Naja, also man kriegt es auch
16,
günstiger.
Also hier Softcover 16,95 habe ich.
Ist ja noch günstiger, ne? Dann auf alle Fälle. Aber
es also ist halt Wahnsinn, sehr, wahnsinnig sehr, sehr umfangreich. Super Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem dicken Buch hier. Das ist schon echt toll. Ja, euch das auf jeden Fall mal an.
Und man vermisst dann auch Stephen King ab Band 2 nicht mehr. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt hier ohne Stephen King verliert das irgendwie seinen Reiz. Das war halt wirklich nur so ein Marketinginstrument, glaube ich, damit man dort am Ball bleibt. Oder erstmal einen Einstieg schafft.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, es gibt ja auch so ein Vorwort von Stephen King und da schreibt er halt auch, dass er eigentlich gefragt wurde, ey, kannst du sozusagen hier als, wie auch immer, als Marketinginstrument mal ein Vorwort für mich schreiben, das wäre super. Und dass Stephen King dann halt geantwortet hat, ey, das gefällt mir so gut, darf ich nicht selber einen von diesen Handlungssträngen übernehmen? Also das, genau, so war das halt. Dicke Empfehlung so.
Also, extrem guter Tipp. Wer immer noch so ein bisschen am Vampir-Geschichten mag und mal was Neues sucht und das noch nicht kennen sollte oder neue Sachen von Scott Snyder oder dem Zeichner Raphael Albuquerque sucht, der sollte hier einfach mal reingucken. Oder wer Stephen King-Fan ist. Also ich meine, ihr könnt also einsteigen aus verschiedenen Gründen in diese Serie. Schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, das erste Buch, ich hatte vorhin schon mal geguckt, ist glaube ich 2010 auf den Markt gekommen. Also wer günstig da anfangen will, der findet bestimmt auf der einen oder anderen Plattform das auch noch günstig gebraucht und dann kann man immer noch mal gucken, ob man es schön sammelt. Ich muss sagen, mir gefallen ja auch mal die Hardcover-Ausgaben von Vertigo immer noch ausgesprochen gut.
Auf jeden Fall. Also noch ganz kurz noch eine kleine Ergänzung, weil ich gerade davon erzählt hatte, von dem Vorwort von Stephen King. Das war auch sehr, sehr amüsant, dass er da geschrieben hat. Naja, er konnte auch eine Menge lernen. Er hatte halt also viele so Comic-Fehler gemacht, weil er zum Beispiel dann erst gelernt hat, dass es eigentlich keine Gedankenblasen mehr groß gibt, sondern dass man das irgendwie heutzutage halt anders erzählt, so eine Comics, dass er also einfach, ja, dass so jemand wie Stephen King halt auch nochmal richtig was dazulernen konnte.
Ja, es ist, du weißt das ja wahrscheinlich selber, es ist halt ein komplett anderes Genre. Man muss natürlich dort textreduziert arbeiten. Insofern, ja, ist es halt nicht das Klassische, was man sonst normalerweise hat vielleicht. Also deswegen muss man da einfach ganz anders rangehen. Und ich finde halt, er ist sowieso einer, der schreibt auch immer wieder so in irgendwelchen Artikeln zu seiner schriftstellerischen Fähigkeiten, der sich gerne an so neuen Sachen orientiert und ausprobieren will.
Ja.
Und ja, also Fazit, ganz, ganz heißer Tipp. Unbedingt mal reinschauen, ist sicherlich auch etwas für euch. Also ihr werdet euren Spaß daran haben. Insofern soll es das dann auch gewesen sein zu American Vampire von Scott Snyder und Raphael Albuquerque und zumindest was das Band 1 angeht, Stephen King. Eine tolle, moderne Vampirgeschichte, die in den 20er Jahren anfängt und trotzdem modern ist. Also neue Sichtweise, neue Einblicke.
Sogar noch früher.
Nicht,
aber egal.
Naja gut, ja, also wo er dann, das ist ganz lustig, wo er dann unter die Erde gebracht wird und sich quasi dort, man sich fragt und er so in weiß, naja, ich bin zwar nicht tot, aber jetzt muss ich eine ganze Weile warten, bis ich wieder rauskomme. Also,
ja. Das ist echt eine coole Szene, wie er da rausbricht, dann aus dem Sarg im Unterwasser. Na egal, genau. Wir wollen nicht zu viel verraten. Viel Spaß, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, macht's gut. Tschüss.
Ciao.